Die letzten beiden Halbfinalteilnehmer bei dieser EM wurden gesucht und sie wurden gefunden. Die Niederlande trifft auf England. Wie es dazu kommen konnte, das besprechen wir jetzt hier im Rasenfunk mit Miriam Scheel und los geht's.
Und nun der Rasenfunk.
Verpasst.
Alles zur EM der Männer.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr hier seid und schön, dass Miriam Scheel hier ist. Hallo Miriam, hi.
Hi Max, schön wieder dabei zu sein.
Ja, hast du dich erholt von diesem Zwei-Spiele-Marathon? Immerhin nur eine Verlängerung. Das hatten gestern die Gäste nicht.
Ja, ich war ganz froh, ehrlicherweise. Das war so meine Hoffnung, dass wir nicht zu spät erst die Aufzeichnung starten können. Deswegen war ich dann ganz froh, dass es sich jetzt noch in 90 Minuten erledigt hat.
Da sind wir uns absolut einig, Miriam. Über dieses Spiel, nämlich Niederlande gegen die Türkei, werden wir gleich sprechen. Wir beginnen aber chronologisch. Das heißt, wir müssen jetzt über das sprechen, was man da am frühen Abend gesehen hat in Düsseldorf zwischen England und der Schweiz. Man konnte kurz das Gefühl haben, vielleicht verändert sich was bei England, denn England hat etwas verändert. Man begann mit Konsa in der Verteidigung und vor allem mit einer Dreierreihe im Ballbesitz. Saka auf rechts, Foden zentral daneben, Walker mit viel mehr Freiheiten und Mainoo im Zentrum als Beiträger. Taktisch war das interessant, aber wenig spektakulär. Die größte Chance verhindert Xhaka mit einer Grätsche gegen Mainoo nach Dribbling von Saka. Die erste Hälfte endet mit 5:2 Schüssen und 0,28 Expected Goals zu 0,08 Expected Goals. Also sprich, Gareth Southgate hat alles verändert und auch nichts verändert, aber auch die Schweiz hat sich vor allem auf das Spiel gegen den Ball konzentriert. In der zweiten Hälfte wird das besser. Da hat die Schweiz längere Ballbesitzphasen, mehr Ballbesitzphasen und auch den ersten Schuss der Partie, der aufs Tor geht. Und der zweite Schuss, der aufs Tor geht, der ist dann drin. In der 75. Minute steckt Cher im Strafraum auf Ndoye, der flankt nach innen, wo der Ball erst durch die Beine von Konsa geht, dann von Stones abgefälscht wird und so kann Embolo am zweiten Pfosten treffen. Es hat zu diesem Spiel gepasst, wie dieses Tor gefallen ist. Was dann passiert ist, hat aber nicht so ganz dazu gepasst. Southgate hat reagiert, er brachte Shaw, Palmer und Essay für Trippier, Mainoo und Konsa und nur 5 Minuten nach dem 1:0 trifft England mit seinem ersten Schuss aufs Tor. Saka bekommt auf dem rechten Flügel den Ball, zieht nach innen und schießt und trifft mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:1. Xhaka kann den Schuss nicht mehr blocken, Aebischer kommt nicht mehr hinterher und ein weiterer Spieler war noch in die letzte Kette gefallen. Also das war so das klassische Abwehrverhalten, was man manchmal in diesen Situationen sieht, aber nicht immer trifft der Schütze ja dann so eindeutig. So geht es in die Verlängerung. Es gab in der 93. Minute nochmal eine Chance, aber die hat die Schweiz vergeben. Und in der Verlängerung passiert auch eine ganze Weile nichts, aber in der 117. Minute gab es ein Highlight und das wäre das Highlight dieses Spiels logischerweise gewesen. Und zwar Xherdan Shaqiri zirkelt eine Ecke ans Kreuzeck und da wäre Jordan Pickford nicht mehr dran gekommen. Kurz danach ist er dann sogar noch zur Stelle, als Amdouni abzieht. Das war in der 119. Minute und dann geht es ins Elfmeterschießen. Dort ist es so, dass alle englischen Schützen treffen, zum allerersten Mal bei einer Europameisterschaft treffen alle 5 Schützen. Und weil aber der erste Schütze der Schweiz, nämlich Manuel Akanji, verschießt, scheidet die Schweiz aus und England steht im Halbfinale. Tja, Miri. Es ist nicht schön, was England spielt, aber es ist erfolgreich. Reicht dir das als Rechtfertigung für das, was England spielt?
Nee, absolut gar nicht. Wenn man es so betrachtet, klar, am Ende ist es der Satz, wer gewinnt, hat recht. Aber ich muss sagen, England hat mir in der ersten Halbzeit besser gefallen, als ich sie erwartet hätte. Es war zwar immer noch nicht das Spiel auf ganz hohem Niveau, aber mir hat Foden zum Teil ganz gut gefallen. Ich finde, der hat gute Wege gemacht, sich gut den Ball auch mal tiefer abgeholt. Das hat mir gut gefallen. Und wenn aber was ging, so ehrlich muss man dann sein, ging es hauptsächlich über rechts, über Saka. Das war die Möglichkeit, die England dann hatte. Dass dann auch das Tor so fällt durch eine Einzelaktion von ihm, ist irgendwie ein bisschen beschreibend. Für das Offensivspiel, was ich bei England super faszinierend finde, ist, dass sie Harry Kane überhaupt nicht ins Spiel kriegen. Das finde ich total überraschend. Ich habe auch schon viele negative Stimmen zu Harry Kane bekommen. Muss allerdings auch sagen, ich fand ihn in den Spielen, in denen ich ihn gesehen habe, gar nicht so schlecht. Ich finde, da hat er noch versucht, möglichst viel rauszuholen. Hat viel gearbeitet, viel gemacht und auch sich dann mal den Ball tiefer geholt, weil er gemerkt hat, dass er den vorne nicht kriegt. Ich finde eher, dass das zeigt, dass bei England irgendwie kein Plan dahinter ist, wie man Fußball spielen möchte, weil jeder so ein bisschen versucht für sich, den einzelnen Spielern, finde ich, kann man vom Einsatz gar nicht immer so einen riesen Vorwurf machen. Ich finde, sie versuchen zu arbeiten, aber da ist als Mannschaft überhaupt kein Plan dahinter, wie man Fußball spielen möchte.
Oder kann es vielleicht sein, dass der Plan ist, naja, wir greifen halt mit dem geringstmöglichen Risiko an, also sprich, 5 von uns bleiben immer hinter dem Ball, Minimum, oft sind es ja sogar noch mehr. Und dann wird es halt schwierig, wenn der Gegner im 5-4-1 steht. Also England war ja krass in Unterzahl, eigentlich an fast allen Positionen des Feldes. Einzige Ausnahme war manchmal auf dem rechten Flügel hatten sie ein 3 gegen 3, weil dann Foden da stand, weil Walker mit nach vorne gegangen ist und weil Saka die meiste Zeit die Breite gehalten hat. Aber ansonsten würde ich sagen, sind englische Spieler in der Offensive eigentlich immer in Unterzahl gewesen, weil man eben dieses Risiko nicht geht unter Southgate, dass man da noch einen mehr nach vorne schiebt.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, die ersten 5 Minuten fand ich die Schweiz extrem stark. Die haben echt gut angefangen. In den ersten 5 Minuten habe ich gedacht, oh, das kann hier relativ deutlich sogar in die Schweiz gehen. Dann, finde ich, hat England es aber geschafft, das so ein bisschen zu beruhigen und auch ein bisschen dafür gesorgt, dass die Schweiz tiefer stand. Und klar, dann wird es schwierig. Wenn du so ein gut verteidigtes 5-4-1 vor dir hast, so ein Bollwerk, wird es natürlich schwierig. Das haben wir bei der EM auch schon bei anderen Mannschaften gesehen, dass das schwer zu bespielen ist. Nichtsdestotrotz sollte man eigentlich davon ausgehen, mit den Spielern, die Engländer haben, dass sie da mit ein bisschen mehr Tempo im Passspiel und auch in den ganzen Aktionen ein bisschen mehr rausholen. Und dass dann, ich finde auch, was man ganz gut gesehen hat, in den ersten 5 Minuten, was mir da auch aufgefallen ist, da gab es eine Situation, das fand ich ganz witzig, das hat auch so ein bisschen die Engländer beschrieben. Da haben die Schweizer, ich glaube, es war einfach nur bei einem Einwurf, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, haben zwei Spieler gekreuzt und die Engländer sind erst mitgegangen und dann plötzlich ist einer einfach stehen geblieben und der andere, ich glaube, es war Walker, der dann einfach nur da stand so, ja, und wer nimmt denn jetzt wen? Und dann habe ich gedacht, das darf auf dem Niveau halt nicht passieren eigentlich, dass du schon bei so einfachen Kreuzbewegungen beim Einwurf total überfordert bist, übergeben wir jetzt, gehen wir mit, was machen wir überhaupt? Und das, fand ich, war so ein bisschen beschreibend für die meiste Zeit des englischen Spiels, wobei man sagen muss, dass sie es in der ersten Halbzeit, wie gesagt, besser gemacht haben. Und dann sind sie aber in der zweiten Halbzeit wieder so ein bisschen zurückgefallen in diese Passivität. Genauso ist ja dann am Ende auch das 1-0 gefallen. Sie haben dann auch versucht, ein bisschen tiefer zu verteidigen und haben aber dann einfach gar nichts mehr gemacht. Also das hat ja mit Verteidigen eigentlich nichts mehr zu tun. Sie standen eigentlich nur noch dann, haben irgendwie nicht mal Räume zugelaufen. Also teilweise stand ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das Xhaka war, der da irgendwie gefühlt 30 Sekunden mit dem Ball am Fuß irgendwo stand und kein Engländer auch nur irgendeine Anstalt gemacht hat, ihn mal zu stören oder die Passwege zuzumachen. Und kurz danach ist auch das Tor gefallen, wo ein ganz guter Ball durchgesteckt wird auf den Doje. Das war natürlich stark gemacht, aber wenn sich da halt 5 Engländer auch nicht bewegen, geht der Raum natürlich auch relativ leicht auf.
Ja, und dann war es ja trotzdem, ich fand die Aktion von Ndoye dann gar nicht so zielführend, weil wie soll der Ball irgendjemand erreichen? Und die Antwort habe ich aber dann gleich bekommen, nämlich indem er einmal abgefälscht wird und einem anderen durch die Beine geht. So hat er dann Embolo erreicht. Also das war die englische Seite dieser Partie, aber in der ersten Hälfte, du hast es ja auch schon gesagt, Kontrolle hatte England eben nach der Anfangsphase, 55% Ballbesitz, 5 Schüsse. Die Schweiz hatte nur 2 Schüsse und ja auch beide keinen einzigen aufs Tor tatsächlich, deswegen dauert es ja so lange, bis der erste aufs Tor kommt. Wie hat dir denn der Ansatz der Schweiz gefallen, das so, ja, nicht passiv anzugehen, sondern sie hatten offenbar nicht das große Interesse am Ballbesitz, das, was sie in anderen Spielen schon hatten?
Ich fand, bei den Schweizern hat man aber ein bisschen gesehen, dass sie beides ganz gut können. Also sie konnten vorne anlaufen, sie sind teilweise ins Pressing und dann auch ins Gegenpressing gegangen und das auch eigentlich immer mit ziemlich viel Struktur. Ich hatte auch bei denen immer das Gefühl, dass wenn sie ins Gegenpressing gehen, dass das nicht einfach jeder Spieler läuft seinen Gegenspieler an, in der Hoffnung, dass der den Ball irgendwie vertändelt oder zu lange braucht und den Ball kriegt, sondern die hatten, mein Gefühl war, sie hatten einen ganz klaren Plan, den Ball irgendwie auf rechts zu lenken, Richtung Walker.
Ja,
und da sind sie dann immer gezielt draufgegangen. Das war immer, wir schieben sie in eine Richtung, wir jagen sie dahin. Und auf Walker sind dann eigentlich immer sind sie meistens dann mit zwei Spielern angelaufen. Das war ein sehr zielstrebiges Anlaufen, wenn sie es gemacht haben. Wenn sie sich dann aber tiefer gestellt haben und in ihrem 5-4-1 verteidigt haben, haben sie das auch gut gemacht und eben nicht so passiv, sondern dann wirklich auch, wenn dann jemand kam, wirklich auch verteidigt und sind wieder rausgeschoben in einzelnen Situationen und so weiter. Ich fand, bei der Schweiz sah das wirklich nach einem Plan aus und nach einem abwechslungsreichen, mal laufen wir vorne an und dann lassen wir uns mal wieder tiefer fallen und das aber auch wirklich mit Sinn und Verstand.
Ja, also ich finde, es gab da so eine symbolische Szene, die erste Hälfte ganz gut zusammenfasst. England hat eine Ecke, führt die kurz aus und durch gutes Pressing schafft es, dass innerhalb von 3 Stationen der Ball bei Jordan Pickford hinten ist. Also die Schweiz hat das eben geschafft mit dem guten Pressing, hat auch zu den entsprechenden Reaktionen im Stadion geführt. Auf der anderen Seite waren aber natürlich dann die Wege zum Tor sehr lang. Und ich glaube, auch da konnte man den Plan der Schweiz sehen, aber er hat in der ersten Hälfte überhaupt nicht funktioniert und in der zweiten wurde es dann ein bisschen besser. Also Embolo war der Zielspieler und der sollte lange Bälle festmachen. Und das hat er aber eigentlich kaum geschafft, obwohl er die Bälle nicht gleich verloren hat. Also eigentlich hat er Kraft seiner Physis die Bälle festgemacht, aber das Verteilen hat dann nicht mehr geklappt. Und manchmal, und das war eben was mir in dem Spiel bei der Schweiz nicht gefallen hat, manchmal war auch das Nachrückverhalten dann nicht gut. Also Aebischer und Vargas, die haben immer ihre Wege gemacht, aber gerade Rieder zum Beispiel, der war manchmal zu zaghaft. Ich glaube, weiß nicht, ob er sich da nicht von seinen Defensivaufgaben lösen konnte im Kopf oder ob das vielleicht sogar auch eine Ansage war. Wir machen es eher über die noch schnelleren Spieler. Aber es war auf jeden Fall im Umschaltspiel zu wenig Risiko, glaube ich, auf Seiten der Schweiz. Was war denn dann deiner Meinung nach in der zweiten Hälfte besser? Weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Tor fällt ja in der Druckphase. Du hast das ja auch schon angesprochen. Da kommt England über, ich glaube, ich habe sogar was gelesen von 30 Stationen, die dieser Ball hatte, bevor es dann zum Tor kommt.
Was ich noch ganz kurz dazu sagen wollte, was du eben gesagt hast, was ich ganz am Anfang auch extrem auffällig fand, da hat es nämlich ganz gut funktioniert mit dem Umschaltspiel und da fand ich Freuler extrem positiv. Der hat echt gute Wege gemacht, von der Balleroberung hinten bis ganz vorne rein und war dann wieder mit dabei. Das hat mir echt gut gefallen. Und da muss man dazu sagen, dass das haben die Engländer in der ersten Halbzeit tatsächlich gut gemacht, hauptsächlich in Person von Mainu. Die haben Chaka einfach komplett rausgenommen. Also Mainu hat Chaka eigentlich fast die ganze Zeit auf den Füßen gestanden im Aufbauspiel von der Schweiz. Und das hat man immer ganz gut gesehen, dass das war mal ein Plan von England, den hat man mal gesehen, dass sie auf jeden Fall versucht haben, das Aufbauspiel über Chaka zuzumachen, weil wenn Harry Kane nicht ganz vorne angelaufen ist, dann hat man immer gesehen, wie er so leicht über die Schulter geguckt hat und erst versucht hat, den Passweg zu Chaka zuzumachen. Und erst dann vorgerückt ist, wenn quasi Chaka nah genug an Mainu dran war, dass klar war, okay, jetzt übernimmt er und dann ist Harry Kane vorgerückt. Das hat England in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht und dadurch war die Schweiz dann teilweise auch ein bisschen gezwungen, diese langen Bälle zu spielen, weil sie da das Aufbauspiel dann eben über die Sechser ganz gut zugemacht haben.
Mhm.
Das hat dann in der zweiten Halbzeit, finde ich, deswegen hauptsächlich auch nicht mehr geklappt, weil die Engländer dann einfach tiefer standen und meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen zu wenig fürs Spiel getan haben dann und der Schweiz irgendwie immer ein bisschen mehr den Ball überlassen haben.
Also das Interessante ist, dass Chaka ja schon die meisten Ballkontakte wieder aller Spieler hatte, 140 waren es, 92% Passquote, aber wenn man sich anguckt, wo hat er hingepasst, dann ist es eben tatsächlich viel raus auf dem Flügel, wie viel wieder zurück zu Akanji und die einzige progressive, also quasi eben, wo er dann den Ball näher ans gegnerische Tor gebracht hat, Passlinie, die häufig funktioniert hat, war auf Freuler, der aber halt auch der Beste darin war, sich freizulaufen, so wie im ganzen Turnier bisher, also eben im Mittelfeld sich freizulaufen. Und dann kommt eben dieses Gegentor und was einen halt wirklich so zur Verzweiflung ist zu viel, man darf Fußball spielen, wie man möchte und alles ist erfolgreich, aber es ist schon interessant zu sehen, wie England spielen kann, wenn es muss. Weil ab dem 0:1, fast so ein bisschen wie bei den Deutschen, aber da hatte das, glaube ich, andere Gründe gegen Spanien, aber ab dem Rückstand auf einmal war da Zug drin, da war Tempo drin, da war Mut drin. Da gab es eben dann auch mal dann mit Palmer und Shaw einen Flügel, der auch mal so systematischer, also Saka hat ja immer so seine Einzeldinge auf dem Flügel gemacht und das hat auch super geklappt. Also Elbischer wurde allein in der ersten Hälfte 5-mal überlaufen. Das ist noch keinem Spieler in der EM passiert innerhalb von einer Hälfte. Also dass es ihm so oft passiert ist. Mit Shaw und Palmer hattest du dann auf einmal so einen klassischen Flügel, wo auch mal jemand hinterläuft, wo dann Shaw auch mal einen Spieler wegzieht, indem er hinterläuft. Also es war viel systemischer. Das heißt, der Theorie nach kann es England. Und es erzielt ja auch so den Ausgleich, aber, das ist die Ironie, mit einer Einzelleistung, war individuell stark von Saka. Und dann kommt die Verlängerung und dann dreht Southgate alles wieder zurück und sagt, okay Leute, vergesst das mit dem Angreifen, löscht das bitte aus eurem Hirn, wir machen jetzt wieder das mit den Fähnchen. Wir warten jetzt hier wieder. Das war das, was mich richtig, also das hat mich auf eine Art und Weise gebrochen, weil ich mir gedacht habe, ihr habt doch selber gesehen, dass es viel mehr Spaß macht anders. Aber der Erfolg gibt ihnen recht. Wie fandst du denn England ab dem Rückstand?
Hast du das Gefühl, dass Southgate da wirklich, wie man es immer so schön nennt, In-Game-Coaching vornimmt?
Nee, aber in der Pause. Also bis zur okay. Verlängerung haben sie quasi gleich gespielt. Da hatte ja dann auch Schweiz noch die eine große Chance. Und dann aber hat er doch umgestellt, ich habe es mir hier notiert, er hat dann wieder jemanden zurückgezogen, weil sie haben ja dann Viererkette gespielt, ab den Wechseln bis zur 90. Minute und dann haben sie wieder Dreierkette gespielt. Dann hat er wieder jemanden nach hinten gezogen. Ich finde es hier leider gerade in meinen Notizen nicht. Aber ja, bevor ich es jetzt falsch sage, sage ich es gar nicht, aber das war mein Eindruck.
Ja, also ich tue mich bei England generell schwer mit diesem Verteidigen, mit diesem tiefen Stehen und ich glaube, dass du dafür auch einfach nicht die Spieler hast.
Stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Entschuldigung, Shaw hat linken Innenverteidiger gespielt und Eze nämlich Linksverteidiger. Bei dem Stichwort nicht die richtigen Spieler ist es mir wieder eingefallen, weil das ist es ja. Das war dann seine Fünferkette, aber gut. Entschuldigung.
Ja, das ist halt, wenn du die Spieler nicht hast, also auch ein Bellingham ist kein Spieler, der da tief steht und verteidigt und ein Harry Kane ist es auch nicht und dann wird es halt schon schwierig, in einem 5-4-1 zu stehen, wenn du schon mal mindestens zwei hast, deren Ding es definitiv nicht ist, da hinten zu stehen. Und deswegen finde ich finde, dass das Spiel einfach überhaupt nicht zu den Spielern passt. Du hast so viele Spieler, mit denen du eigentlich viel mehr mit dem Ball spielen könntest, aber du gibst den Ball freiwillig her und sagst, okay, wir stellen uns mal tief. Erschließt sich mir überhaupt nicht, so Fußball zu spielen mit der Mannschaft.
Aber es ist ja gut gegangen, auch weil, kleine Suggestivfrage, mal schauen, ob du merkst, was daran das Suggestive ist. Auf einer Skala von furchtbar nervig bis unglaublich frustrierend, wie störend ist es, dass Xherdan Shaqiri die Umschaltmomente, die es gab ab seiner Einwechslung, so schlecht ausgespielt hat. Auch wenn er natürlich diese fast direkt verwandelte Ecke hatte, die dann auch so typisch Shaqiri das ganze Spiel hätte drehen können. Aber das war doch... Oder ging das nur mir so, dass das frustrierend zu sehen war? Dass da jeder Pass auf Zuber einen Ticken zu kurz war?
Das ist mir jetzt ehrlicherweise nicht so krass aufgefallen, aber wo du Zuber sagst, das war für mich eine Einwechslung, die ich nicht so ganz verstanden habe. Also der hat für mich nicht so viel Positives reingebracht. Ja. Das fand ich so ein bisschen schade, dass du da jemanden bringst und der hat für mich mehr unglückliche als glückliche Aktionen gehabt, nachdem er dann eingewechselt wurde.
Ja, ich meine, er hatte eine gute Aktion, diese Verlagerung auf Widmer. Da hat England völlig falsch durchgeschoben. Da hast du gemerkt, dass sie eben mit einer ungenauen, also mit einer Fünferkette spielen, die in dieser Form so noch nie zusammengespielt hat und wo die Spieler auch nicht so genau wissen, wie man das eigentlich macht, wann man durchschiebt und wann eben nicht. Da war nämlich dann Eze einfach linker Innenverteidiger und hat es gar nicht gemerkt und Widmer war die ganze Zeit komplett frei. Aber das stimmt, Zuber hatte wenig klare Aktionen. Und
bei der Pass dann aber auch nicht gut war auf Widmer. Also im Ansatz, der Gedanke war gut, aber der Pass ist eigentlich viel zu weit, sodass Widmer nochmal so einen Bogen laufen muss und deswegen Saka mit seiner Geschwindigkeit da noch hinkommt.
Ja, okay, du hast recht. Du hast recht. Dann gab es ja noch dieses Missverständnis zwischen Zuber und Aebischer. Da gab es dann einen geblockten Schuss für England. Das war auch noch so eine Aktion, die ihm aufgefallen ist. Und man muss auch sagen, ich meine, sehr wahrscheinlich konnte Brill Embolo nicht mehr. Ich meine, er kommt aus einer Verletzung. Wir alle erinnern uns, wie er sich quasi selbst seiner Bandage entledigt hat beim letzten Tor im ersten Spiel gegen Ungarn. Aber Dennis Zakaria, der dann in vorderster Linie oft die Anspielstation war, also das hat ungefähr so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hätte gegen Josh Stones. Also da kam dann nicht mehr so viel rum. Und dann Elfmeterschießen. Hast du zum Elfmeterschießen was zu sagen? Wollen wir über die Wasserflasche von Jordan Pickford reden? Oder hast du mal ein Elfmeterschießen als Spielerin gemacht?
Kann ich dir gar nicht sagen. Ich war eine Zeit lang Elfmeterschützin bei mir im Verein, aber
feste Ecke oder Torhüterin ausgeguckt?
Feste Ecke.
Und welche, oder kannst du es nicht verraten?
Rechts unten vom Schützen, also von mir aus, immer. Finde ich mit dem rechten Fuß irgendwie angenehmer, weil er sich angenehmer dreht, als wenn er sich.
Hast du da Schnitt drauf gegeben auf den Schuss?
Kriegt der ja, also nicht, ja, kriegt der ja so ein bisschen auf, je nachdem, wie du ihn triffst, automatisch. Ich habe mir jetzt nicht krass angeschnitten, aber da weiß ich auch gar nicht, ob ich das könnte. Das ist krass, so krass technisch begabt war ich da noch nicht. Aber das Einzige, was ich zum Elfmeterschießen, glaube ich, zu sagen habe, war der unfassbar schlecht geschossene Elfmeter von Akanji. Der war wirklich schlecht. Ich bin eigentlich ein Riesenfan davon, wenn Verteidiger schießen. Ich habe auch, es gibt auch Stimmen, die sagen, wie kann man denn da so viele Defensivspieler schießen lassen? Ich bin eigentlich ein Riesenfan davon, weil ich der Meinung bin, wenn ich mal so Elfmeterschießen sehe, dass die Verteidiger meistens einfach hingehen, sich einen Ball hinlegen, sich eine Ecke aussuchen und das Ding da reinschießen und diesen ganzen Quatsch mit verzögern und hier nochmal und da nochmal und lassen, sondern einfach sagen, okay, ich lege mir den Ball jetzt dahin und suche mir eine Ecke aus und schieße da rein. Das ist mir meistens am liebsten. Mhm. Aber der war wirklich schlecht geschossen. Hat mir leid getan, weil Akanji sonst ein echt gutes Spiel gemacht hat vorher.
Ja, absolut.
Aber der Elfmeter war echt schlecht.
Der war schlecht und wir hatten alle Extreme. Wir hatten verzögerten Anlauf und wir hatten den Toni-Elfmeter, der während des kompletten Anlaufes inklusive Schuss nur auf Jan Sommer guckt. Das heißt, er hat blind geschossen. Ich weiß nicht, ob ich das wahnsinnig toll finde oder wahnsinnig leichtfertig. Aber wenn er trifft, und er ist ja ein guter Schütze, also man wusste auch, also Toni ist bekannt dafür, dass er eben besondere Strafstöße schießt, aber also, das fand ich interessant.
So geht es mir eher bei den Bällen in die Mitte. Elfmeter in die Mitte sollten verboten werden.
Das ist statistisch gesehen ist es ziemlich schlau, in die Mitte zu schießen. Du hast ich weiß nicht mehr, ob es ganz genau richtig ist, aber ich glaube, du hast eine um 13% höhere Wahrscheinlichkeit zu treffen als in den beiden Ecken.
Ja, das mag sein. Aber ich freue mich immer, wenn der Torhüter dann doch irgendwie mit den Füßen drankommt und den Ball, den Schuss in die Mitte noch hält.
Ja, oder am besten ist, wenn der Torhüter komplett drauf spekuliert hat. Also es gab mal Ribéry gegen Jens Lehmann und Ribéry chippt den in die Mitte und Jens Lehmann bleibt stehen. Das war die Zeit, wo man sich für Jens Lehmann noch freuen konnte. Da hat er noch nicht so viele Mikros gesprochen. Das war ein bisschen angenehm. Aber ja. Ja, so. Und England ist jetzt im Halbfinale. Ich denke, wir müssen da keine weiteren Worte zu verlieren. Was noch wichtig zu wissen ist zu diesem Spiel, Granit Xhaka hat mit einem Muskelfaserriss gespielt, hat er dann nach dem Spiel verraten. Jetzt ist Muskelfaserriss ein sehr dehnbarer, no pun intended, Begriff. Das kann quasi von einem ganz kleinen Riss bis hin zu komplett durchgehen. Aber definitiv war er angeschlagen und das hat man ihm im Spiel nicht angemerkt. Und gehört eben auch zu diesem Ausscheiden der Schweiz, für die das Turnier jetzt vorbei ist, genauso wie für die Türkei. Und damit kommen wir zur zweiten Partie dieses Tages. Dazu muss noch mal einmal kurz der Einschub gemacht werden, dass wir, ich habe es ja schon in der letzten Folge, habe ich mich ausführlicher noch mal zu der ganzen Demiral-Geschichte erklärt, auch warum wir es damals im Rasenfunk nicht thematisiert haben. Wir wussten es einfach nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber auch hier muss nochmal erwähnt werden, Demiral gesperrt für 2 Spiele. Aber auch die UEFA nicht willens, ihren eigenen 3-Stufen-Plan anzuwenden, der sich ja gegen Diskriminierung von Minderheiten oder eben gegen nationalistisches und rechtsextremes Gedankengut eigentlich wenden sollte. Es gab sehr, sehr viele Wolfsgrüße während der Hymne. Erwartbar war das so der Fall. Sie wurden natürlich nicht gezeigt im offiziellen TV-Bild. Auch das ist erwartbar. Aber die UEFA hat auch nichts dagegen unternommen, nach allem, was ich von Quellen aus dem Stadion gehört habe. Also keinerlei Durchsage und nichts. Dieses Thema, glaube ich, wird uns noch beschäftigen und wird uns auch hier im Rasenfunk beschäftigen. Deswegen können wir es hier angenehmerweise zur Seite packen und uns ums Sportliche kümmern. Und dann gibt es noch eine Sendung unter anderem zu diesem Thema. Kommen wir zum Spiel. Nach kleineren Chancen für die Niederlande kommt die Türkei immer besser ins Spiel, hat eine Reihe von Ecken und bei einer ist es dann soweit. In der 35. Minute kommt es zu einer zweiten Flanke von Güler aus dem, also Canhanoglu hatte die Ecke getreten und Güler steht auf der anderen Seite und flankt dann eben nochmal nach innen und da stehen am zweiten Pfosten drei türkische Spieler gegen zwei Niederländer und Akaydin drückt den Ball mit dem Kopf über die Linie und schon wieder führt die Türkei nach Ecke im Berliner Olympiastadion. Als vermeintlicher Underdog. In der zweiten Hälfte reagieren die Niederlande auf diesen Rückstand. Weghorst kommt anstelle von Bergwijn. Güler zimmert einen Freistoß an den Außenpfosten des Torwart-Ecks. Weghorst rettet am Boden liegend in höchster Not und holt auf der anderen Seite eine Ecke heraus. Und diese Ecke wiederum in der 70. Minute wird kurz ausgeführt. Depay flankt dann vom rechten Flügel nach innen und findet De Vrij, der komplett frei mit einem, no pun intended, wuchtigen Kopfball trifft. Weghorst zieht Yilmaz mit und auch deshalb ist De Vrij so ungedeckt. Und nur 6 Minuten später kann sich die Türkei in einer Druckphase der Niederlande nicht befreien. Weghorst macht einen Ball fest, den Simons aus dem Zentrum auf den Flügel zu Dumfries spielt. Der flankt flach nach innen, wo Gakpo am zweiten Pfosten in den Ball grätscht und Müldür den Ball ins eigene Tor befördert. Es ist das 11. Eigentor dieser Europameisterschaft und damit, hurra, der Eigentorrekord bisher bei Europameisterschaften. Mehr gab es noch nie. Dann muss Akaydin nach einem Foul von Van de Ven verletzt vom Feld in der 81. Minute. Montella bringt alles, was er irgendwie offensiv aufstellen kann, stellt auf Viererkette um und tatsächlich gibt es noch mehrere große Chancen, die werden aber alle geblockt. Die größte hatte Kerim Aktoglu, der erst vorbereitet hat für Tosun und dann selbst geschossen hat. In der 96. Minute zeigt Clément Turpin Yildirim noch rot für Reklamieren, aber das ist dann auch schon egal, denn kurz danach ist dieses Spiel beendet. Und die Türkei ist raus und die Niederlande sind weiter. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ich glaube, das muss man ein bisschen unterscheiden. Also die Türkei hat insgesamt ein extrem gutes Spiel gemacht. Das war wirklich, wirklich gut, wie sie es gespielt haben über die längste Zeit des Spiels. Mhm. Ich muss sagen, dass da ähnlich wie im ersten Spiel nicht unbedingt die bessere Mannschaft über 90 Minuten hinweg beziehungsweise im ersten Spiel über 120 gewonnen hat oder weitergekommen ist. Ich finde, dass die Türken das wirklich gut gemacht haben. Die haben es auch sehr, sehr konsequent, sehr diszipliniert in dem 5-4-1 verteidigt und haben dann richtig gute Umschaltmomente gehabt, haben gute lange Bälle auch hinten rausgespielt, hatten vorne einen wirklich starken Yilmaz drin. Also ich muss sagen, ich war echt richtig positiv überrascht beziehungsweise richtig beeindruckt von dem, was die Türkei da gespielt hat. Und im Gegenzug, die Niederlande hat es über weite Strecken des Spiels leider nicht so gut gemacht. Mhm. Wie sie das gerade das 2-1 dann machen, ist wirklich ein schöner Spielzug. Das muss man so sagen. Der Pass von Xavi da einmal durch die Schnittstelle. Das war das eine Mal, wo Xavi dann mal schnell geschaltet hat und eine gute Entscheidung getroffen hat. Und der Pass wirklich gut war auf außen auf Dumfries. Und auch der Pass von Dumfries dann, das ist ein richtig ekelhafter Ball für die Verteidiger und für den Torwart, weil der super genau dazwischen kommt und super undankbar ist. Keiner weiß so wirklich, wer hingehen soll. Mhm. Und am Ende muss irgendeiner hin, weil sonst am langen Pfosten Gakpo steht und dann wird es halt unglücklich ein Eigentor. Das war mal, das Tor war wirklich schön rausgespielt, aber ansonsten muss ich sagen, hat es die Türkei wirklich extrem gut gemacht. Hm.
Ich fand das total erstaunlich, dass die Niederlande, obwohl sie so gut ins Spiel gekommen sind, dann nochmal so, also die ganze erste Hälfte eigentlich verloren haben. Also ich würde sagen, die ersten 7, 8, 9 Minuten vielleicht gehen eigentlich relativ deutlich an die Niederlande und dann gibt es die erste gelungene Umschaltaktion von der Türkei und du hast den Eindruck, jetzt wird allen bewusst, worum es hier geht. Ach Mist, die könnten gegen uns das abziehen, was sie auch gegen Österreich gemacht haben und dann tun sie es ja auch noch nach Ecke. Warum hat denn die Niederlande das nicht in den Griff bekommen? Liegt das an der Klasse von Yilmaz, also dass der gleich mehreren Verteidigern quasi eine gelbe Karte beschert, weil er nur durch Foul zu stoppen war? Meiner Meinung nach wird Ake, einer der besten Linksverteidiger dieser EM, wird deshalb ausgewechselt, glaube ich, nach dem Ausgleich, weil das einfach, nee, es war noch vor dem Ausgleich tatsächlich sogar in der 54. Minute. Aber also ist das individuelle Klasse? Hat da die Türkei irgendetwas besonders gemacht? Woran liegt das deiner Meinung nach, dass das so gut war, das Umschaltspiel?
Ich finde, dass sie in den richtigen Räumen dann gut verteidigt haben. Also ich finde, dass zum Beispiel der Özcan in der Mitte extrem gut immer dann auf Xavi rausgeschoben hat, zum Beispiel, wenn sie dann da im Zwischenraum den mal anspielen wollten und da dann auch häufiger noch den Fuß dazwischen bekommen hat. Ich finde, dass sie da wirklich gut gegen die Möglichkeiten, die du am ehesten gegen so ein 5-4-1 hast, dass sie die gut wegverteidigt haben. Und dann hast du natürlich, wenn du einen langen Ball spielst, also erstens haben sie halt schnelle Spieler, mit denen sie gut umschalten können, die dann auch noch kicken können, wenn sie mal einen Ball bekommen. Und mit Yilmaz hast du da vorne einen drin, den du eigentlich blind immer anspielen kannst. Also was der heute gespielt hat, ist für mich das brutal. Ich finde den so stark. Ich fand den auch letztes Mal, als ich mir die Türkei angeguckt habe, ja schon extrem stark. Und auch heute wieder, der kann irgendwie alles. Der kann den Ball festmachen, der kann aber auch dazu noch richtig kicken. Der macht gute Wege. Der ist wirklich ein richtig guter Zielspieler, den du da vorne drin hast.
Ja, also Yilmaz fand ich auch sehr, sehr gut, neben der ganzen Reihe von türkischen Spielern. Und was ich auch gut fand bei der Türkei war, wir haben jetzt auch schon viel über 5-4-1 und gegen den Ball gesprochen, weil natürlich war das das prägende Bild, dass eben die Niederlande tief den Ball hatten und die Türkei dann entsprechend tief verteidigt hat. Aber gerade in der ersten Hälfte gab es ja immer wieder Phasen, in denen die Niederlande nicht an den Ball gekommen sind, weil ja, sie haben in ihrem Pressing den Flügel offen gelassen, bietet sich auch so ein bisschen so an in der Art und Weise, wie sie gepresst haben, also wie die beiden Systeme aufeinander passen. Aber sie haben halt dann auf den Flügeln leider überhaupt gar keinen Zugriff bekommen. Und deswegen war es halt total, also irgendwie hat dann auch das gar keinen Sinn ergeben, weil sich die Türkei da ganz oft sogar in Überzahl befunden hat, in dem, also nicht quasi in der letzten Kette, sondern quasi zwischen Aufbaulinie 2 und 3 waren oft 2 Spieler frei und konnten dann gegen einen auszocken. Und dann hat die Türkei manchmal auch Ecebec trotzdem durchs Zentrum gespielt. Das fand ich eigentlich am lustigsten. Dann gibt es einfach einen völlig überraschenden Pass von Ayhan auf Güler. Komplett durch beide Linien durch. Und die Niederlande, die genau diesen Plan hatten, na, das Zentrum machen wir dicht, dass dieser Pass nicht gespielt wird, gucken nur so hinterher und denken sich, ach, das ist ja jetzt ungünstig, jetzt müssen wir alle zurücklaufen. Also das fand ich, hat die Türkei eben auch sehr gut gemacht, dass man diese kontrollierten Phasen hatte und dadurch auch die Niederlande gar nicht so die Möglichkeit hatten, da wieder so nachhaltig in Offensivaktionen zu kommen und Eckbälle rauszuholen und andere Standards oder eben auch einfach Schüsse zu nehmen. Das gab es ja in der ersten Hälfte nicht. Dass es dann besser wurde zur zweiten Hälfte, lag das vor allem an Wout Weghorst oder wo muss man da deiner Meinung nach ansetzen?
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so viel besser wurde. Also ja, ich finde, Anfang zweiter Halbzeit war es wieder so eine ob man es wirklich als Druckphase bezeichnen kann, weiß ich nicht, aber wieder so eine Zeit, wo die eher eine Phase, die eher an die Niederlande ging, drücken wir es mal so aus. Und da hat Weghorst mit Sicherheit seinen Anteil dran, weil er viel mehr auf der Höhe der Kette steht und schon viel weiter vorne steht und es damit für die Verteidiger ein bisschen schwerer macht, diesen Zwischenraum, der sonst vor der Viererkette, diese Fünferkette entsteht, auch noch mit zuzumachen, weil sie einfach ihn im Blick haben müssen. Dieper lässt sich ja immer so ein Stück nach hinten fallen, aber irgendwie auch nicht so weit, dass er dann wirklich anspielbar ist. Also das war immer so 2-3 Schritte hinter der Fünferkette oder vor der Fünferkette, je nachdem, wo man guckt. Aber auch nicht so, dass er dann da wirklich großartig flach anspielbar wäre, weil es da eben dann trotzdem eng ist, weil vor ihm eben direkt auch wieder die 4 stehen. Und das hat Weghorst dann ein bisschen besser gemacht. Der hat immer an der Abseitslinie gelauert, sodass du dann auch mal die Option hattest, einen Ball hinter die Kette irgendwie zu chippen oder so. Und das macht es natürlich im Verteidigen dann direkt ein bisschen schwerer, wenn du 2 Räume, die hinter dir und die vor dir abdecken musst. Sonst war es vorher immer relativ einfach. Hat er aber auch gut gemacht, für zum Beispiel Özcan da rauszuschieben. Oder auch für die aus der Fünferkette. Ja, deswegen war Weghorst mit Sicherheit ein Faktor. Aber ich finde, dass die Türken dann trotzdem eigentlich wieder ein bisschen mehr das Kommando übernommen haben. Also der Anfang ging ja an die Niederlande, aber dann hat die Türkei geschafft, sich da wieder ein bisschen die Spielkontrolle erstmal zurückzuholen.
Ja, gut, stimmt. Da gab es natürlich auch die Parade von Saarbrücken gegen Yıldız war das, genau, Freistoß von Calhanoglu. Es gab den Freistoß von Güler, den habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und vor allem hatte man so das Gefühl, wenn jetzt das 2:0 fällt, so wie gegen Österreich, dann könnte dieses Spiel vorbei sein, weil man eben gesehen hat, wie gut die Türkei vorher verteidigt hat. Ich hatte noch den Eindruck, dass die Hereinnahme von Wout Weghorst noch einen weiteren Effekt hatte, der ein Problem der Niederlande gelöst hat. Und zwar die Rollenverteilung zwischen Depay und Xabi Simons war dann viel besser. Also weil Depay war linker Halbraum, Simons war rechter Halbraum. Ganz selten haben sie mal überladen, was ja eigentlich gegen 5-4-1 auch ganz gut ist, dass du mal so alle auf einen Flügel schiebst und dann guckst, ob du dich da durchspielen kannst. Und wenn du das nicht schaffst, kannst du vielleicht sogar eine Verlagerung noch rüberspielen. Aber die meiste Zeit war es relativ klar aufgeteilt. Und das war nämlich auch was, was ich in der ersten Hälfte gegen diese Fünferkette, also diese Neunerkette ja letztlich, total wirkungslos fand. Dieses Depay, der mal in der vorderen Linie steht, sich dann wieder zurückfallen lässt. Du hast es ja schon beschrieben, aber es hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Und als er dann im Halbraum war, eine klare Rolle hatte und damit auch Gakpo nicht mehr so isoliert war, der echt oft alleine war. In der ersten Hälfte hat er den Ball bekommen, stand alleine gegen drei türkische Gegenspieler und war froh, wenn er irgendwie den Ball noch auf Ake hinten bekommen hat. Und in der zweiten Hälfte war Ake weiter vorne, Depay war eigentlich immer im Raum, um Gakpo zu helfen und schon wird es interessanter. Und dann halt die ganze Zeit diese Luftbälle, diese Flugbälle auf Weghorst oder auch auf andere Spieler hinter der Kette, die halt ganz oft zu so chaotischen Situationen geführt haben im Strafraum, weil die halt auch nicht, also sind halt schwierig zu verteidigen, wenn du in der Rückwärtsbewegung bist. Die kriegst du selten mit dem ersten Kontakt klar aus dem Strafraum. Das war dann schon was, was funktioniert hat. Aber ich höre raus, nachdem du so positiv über die Türkei sprichst und ja mit sehr guten Argumenten, findest du denn, hier ist das richtige Team weitergekommen?
Das ist immer so eine schwere Frage. Ich glaube, wenn ich es über 90 Minuten beurteilen muss, nein. Weil die Türkei auch genau die Mittel hat, um dieses 5-4-1 eigentlich wirklich nahezu perfekt zu spielen. Sie spielen super diszipliniert und ja, um das wirklich dann auch, um selbst dann auch Tore zu machen, brauchst du, weil du eben so viele Spiele, wenn du so tief stehst, hast du eben einen, stehst du super defensiv in deiner eigenen Hälfte. Und dann, wenn du mal den Ball eroberst, brauchst du eben genau das, was sie haben. Sie haben vorne den einen Zielspieler, sie haben die schnellen Spieler, die nachschieben. Und wenn sie, wenn aus dem Spiel nichts geht, haben sie überragende Standards. Also ich glaube, jeder Standard, den die Türkei getreten hat, wurde gefährlich. Deswegen finde ich da diesen Plan zu sagen, wir spielen das schön aus einem 5-4-1, wir rennen da nicht vorne ins offene Messer quasi, sondern wir nutzen unsere Stärken und spielen das aus einem 5-4-1 raus, total verständlich und auch wirklich gut gemacht. Dass du dann halt am Ende, ich meine, am Ende machen sie erstmal beide zwei Standardtore, das hebt sich irgendwie dann auch wieder so ein bisschen auf. Mhm. Und dass du dann, dann ist es tatsächlich wieder diese eine Unachtsamkeit, die dann eben auf dem Niveau irgendwo bestraft wird. Du bist einmal ein bisschen unsortiert, Xavi sieht genau diese Lücke, spielt da einen perfekten Ball durch. Das ist natürlich super ärgerlich aus der Sicht der Türken. Ja, letztlich ist es auf jeden Fall unglücklich, dass sie heute ausgeschieden sind. Das muss man einfach so klar sagen.
Hm. Also Expected Goals auch 1,29 zu 0,97, 15 zu 11 Schüsse, alles jetzt aus Sicht der Türkei, 4 zu 4 Torschüsse. Sie waren nah dran und es gab ja auch hinten raus noch Chancen. Ich habe da jetzt gar nicht alles vorgelesen, aber diese Flanke, die Kılıçdaroğlu an die Hüfte springt und wo Saarbrücken einfach fantastisch pariert. Also das, man muss jetzt nicht komplett die Parallele ziehen zur Günok-Parade gegen Österreich, aber es war eben auch 92. Minute. Dann gab es diesen niederländischen Konter, 3 gegen 1 und der eine war Ferdi Çalhanoğlu und er schafft es mit 2 Aktionen gleich nacheinander diesen Konter zu unterbinden. 2 Grätschen, glaube ich, waren es.
Also, den fand ich sowieso richtig gut.
Ja.
Der ist auch mit Ball, das ist nämlich auch einer, der, wenn du gepresst wirst, das mal auch im 1 gegen 1 auflösen kann, weil er einfach auch mal an einem Gegenspieler vorbeigehen kann. Und das macht er auch nicht nur einmal im Spiel. Also den finde ich auch technisch wirklich gut. Das ist ein richtig guter Spieler. Das muss man den Türken echt lassen, dass sie da schon ein paar geile Kicker in ihrer Mannschaft haben.
Und das ist nämlich das Interessante bei dieser Partie gewesen. Da habe ich in der Halbzeit drüber nachgedacht. Ich gebe zu, in der zweiten Hälfte hat sich der Eindruck ein bisschen verändert. Aber in der Halbzeit habe ich einfach mal nur die beiden Mittelfelder im Kopf miteinander verglichen. Und das war ja quasi, also gegen den Ball ein Vierer-Mittelfeld mit Özcan, Calhanoglu, Güler und dann Yilmaz, der quasi vorne war. Also Yildiz war manchmal die Eins vorne, Yilmaz hat auch viel Defensivarbeit gemacht, der hat viel gegen Gakpo geholfen. Es gab aber auch die Momente, wo Yilmaz die Eins vorne war und dann war Yildiz auf rechts außen. Das haben sie immer so ein bisschen, weiß nicht, ob es situativ war oder ob sie umgestellt haben. Dafür müsste ich das Spiel nochmal gucken. Aber ich fand nämlich zur Halbzeit das Mittelfeld der Türkei viel, viel besser, weil auch diese Kombination aus Calhanoglu und Güler und dann von hinten kommt Kadıoğlu noch mit irgendwie 200 km/h über die linke Außenbahn, das hatte echt eine Vielseitigkeit, mit der die Niederlande, sie wussten nie genau, wie sie es jetzt erwischt. Ist es der lange Ball auf Yilmaz? Ist es der Doppelpass? Ist es steil, klatsch, tief? Das hat man jetzt nur 2-3 Mal gesehen, aber das reicht ja schon, dass quasi einfach Van Dijk nie weiß, wie weit er jetzt fallen muss, zum Beispiel nach Ballverlust. Dann mit weiterem Verlauf des Spiels, also ich fand in der zweiten Hälfte haben die Niederlande schon viele Dinge auch gut gemacht. Da war dann auch Schouten wichtiger und ja, dann hat sich's ein bisschen gedreht, aber in der ersten Hälfte.
Tja. Wobei ich insgesamt finde, dass die Niederlande ihre Mittelfeldspieler zu wenig ins Spiel bekommen hat. Sie haben ja auch dann ganz häufig versucht, direkt aus der Abwehrkette auf, also gerade auch so in der ersten Halbzeit, ganz oft versucht, aus der Abwehrkette direkt auf Xavi zu spielen, aber da war es halt unfassbar eng. Ja. Und wenn du deine Sechser dann nicht mit ins Spiel bringst, dann hat auch kein Türke irgendeinen Grund, da rauszurücken. Also dann bleibt es da halt so eng. Das fand ich dann ein bisschen schwierig. Deswegen, ich durfte ja schon mal ein Spiel der Türken hier besprechen. Und da war ich ja ein bisschen kritischer, aber auch mit dem Einwand, dass ich deswegen kritisch bin, weil ich der Meinung bin, dass sie mehr können. Und ich glaube, das hat man dann heute gesehen, weil heute war da auch mal in den Umschaltbewegungen mehr Tempo und da haben sie sich dann auch wirklich gute Chancen erarbeitet. Er spielt auch und verteidigt, finde ich, haben sie es alles in allem auch wirklich stark.
Ja. Ja, muss man wirklich sagen. Also dieses enge 5-4-1, wo quasi die äußersten Spieler an der Kante, an den Seitenkanten des Strafraums stehen. Also wo quasi der Flügel zwar offen ist, aber wenn du auf dem Flügel spielst, dann schieben sie einfach alle rüber und sagen, ja gut, viel Spaß hiermit. Das ist schon einfach super eklig zu bespielen. Und da hatte die Niederlande, die hatten damit auch Probleme. Auf der anderen Seite will ich aber, also ich stimme dir bei allen zu, ich will aber auch ein kleines Plädoyer für die Niederlande halten, weil du musst so ein Spiel erstmal so drehen. Es war wirklich ein Uphill-Battle, wie man im Englischen sagt. Also sie haben mit Gegenwind bergauf kämpfen müssen und sie haben sich da hochgequält. Es war kein schönes Spiel, es war super, super anstrengend. Es war auch sehr emotional und ich glaube schwierig, bei sich zu bleiben. Und wie dann die Tore fallen, okay, da spielt auch immer ein bisschen der Zufall eine Rolle. Ein Standard, ein Eigentor. Aber auf der anderen Seite, die Niederlande, sie haben es hinbekommen, dieses Spiel zu ziehen. Und wäre es in eine Verlängerung gegangen, was auch sehr gut möglich war, dann wiederum hätte die Türkei das Problem gehabt, dass man eben alles einwechseln musste, was man irgendwie hatte, um Offensive hinzubekommen. Und die Niederlande standen noch in einer eher klassischeren Formation auf dem Feld. Heißt jetzt nichts. Aber deswegen, also ich stimme dir zu, ich fand auch die Türkei sehr gut. Aber wir haben gesehen, anderes sehr gutes Team ist daran gescheitert, die Türkei zu knacken, so ein Spiel zu drehen, mit all den Geschichten, die dazugehören, inklusive Großchance in der allerletzten Minute mit toller Parade. Die Niederlande haben es geschafft und hätten sogar hinten raus, wenn sie ihre Konter noch ein bisschen besser ausgespielt hätten, hätten sie es auch eindeutig machen können, dann hätten wir hier über ein 3-1 gesprochen. Also das fand ich jetzt auch nicht so schlecht und ich bin gespannt auf dieses Halbfinale England gegen die Niederlande. Kann auch ganz fürchterlich werden, aber das ist ja immer so in der K.O.-Phase. Man weiß nie, was man kriegt.
Solange wir uns am Ende kein Finale England-Frankreich angucken müssen, ist alles gut.
Ich gehe ehrlicherweise von diesem Finale aus. Und ich würde vor allem nicht ausschließen, dass sogar England den ganzen Bums gewinnt. Aber gut, schauen wir mal. Wir werden es sehen. Vielleicht habe ich es ja jetzt dann in die andere Richtung gejinxt. Lass mal noch unsere.
Aber wie, ja? Ganz kurz letzter Moment, letzter Satz noch zu dem Spiel. Wie unangenehm war denn der Zusammenprall da kurz vor Schluss? Ich glaube, es war Kahn Ayhan. Oder was
nee, das war, nee, ne? Doch, genau, das war Ayhan und Van de Ven, die zusammen geprallt sind.
Uff, also ja. Das sah richtig unangenehm aus und da kann Ayhan sogar fast noch froh sein, dass er nicht noch die offene Sohle komplett abbekommen hat. Das hätte noch unglücklicher enden können. Also das war, da habe ich kurz gedacht, das hat, glaube ich, richtig wehgetan.
Entschuldigung, es war Aykaydin, nicht Ayhan.
Genau. Was doch Aykaydin, ich war mir nicht mehr sicher.
Ja, du hattest recht, der Torschütze natürlich. So hätte ich es mir ja merken können. Ja, das war, vor allem weil das auch so von Micky van de Ven eine unnötige Aktion war. Also wo wollte er da hingrätschen? Die Antwort war dann super hässlich in den Oberschenkel rein und unten trifft er ihn auch noch und am Knie trifft er ihn auch noch. Aber die Ursprungsfrage, was wolltest du in dieser Situation, außer du hattest halt Adrenalin bis unter die Nasenspitze. Ja. Richtige Anmerkung. Das wird nicht unser Moment des Spieltags, glaube ich, aber um den soll es jetzt unter anderem auch gehen. Wir vergeben noch unsere Awards, MVP, Unsung Hero und eben Moment des Spieltags. Lass mal mit dem MVP beginnen. Wer ist denn das für dich am heutigen Tag geworden?
Ich habe mich einfach mal für Saka entschieden, weil ich finde, dass der bei einer mittelmäßigen englischen Mannschaft positiv rausgestochen ist. Und dass er dann, wie schon gesagt, mit dieser Einzelaktion das Tor macht, das passt natürlich dann auch ins Bild.
Also Saka, finde ich, ist auch die offensichtliche Wahl heute, hätte ich auch auf dem Zettel gehabt. Dann überlege ich, ich nehme De Vrij. Ich fand, De Vrij hat heute ein fantastisches Spiel gemacht, gerade hinten raus in den kritischen letzten Minuten, was er eigentlich derjenige, der immer alles geklärt hat, einmal sogar, indem er Tosun anköpft und es dann nur Abstoß gibt. Und wir alle wissen ja, wie gefährlich die Ecken der Türkei waren. Also Stefan De Vrij hat mir sehr gut gefallen, ist mein MVP geworden. De Saka hatte ich aber auch aufgeschrieben. Also sehr gute Wahl. Unsung Hero, hast du dich inzwischen für jemanden entscheiden können, Miri?
Ich muss ihn nehmen, auch wenn er leider nicht wirklich Unsung ist, aber weil es am Ende doch trotzdem nicht fürs Weiterkommen gereicht hat, nehme ich Yilmaz. Er ist zwar, wir haben ihn zwar schon besungen, mehr als besungen hier, aber ich muss ihn einfach mit reinnehmen. Er wäre, glaube ich, wenn sie weitergekommen wären, ein guter Kandidat für den MVP geworden. Und damit er trotzdem mit dabei ist, nehme ich ihn einfach als Unsung Hero.
Das ist eine sehr gute Wahl, die mich vor das Problem stellt, dass ich nochmal kurz umswitchen muss.
Es tut mir leid, Max.
Ja, das ist alles gut. Eigentlich würde ich gerne doch, ich nehme Aykaydin, weil der hat auch einfach ein tolles Spiel gemacht. Nicht nur, weil er den Treffer gemacht hat, sondern ich finde, dass er stand auch oft gegen Weghorst und hat aber viele Situationen gelöst bekommen. Und der hat, zumindest so wie es ich gesehen habe, auf die Kommandos gegeben. Wann wird rausgerückt, wann stehen sie tiefer? Es gab ja die Situation, wo im 5-4-1 die Türkei höher stand, also wo man eigentlich dann den langen Ball hinter die Kette hätte spielen können, aber weil sie vorne ganz gut Zugriff hatten, konnten die Niederlande diesen Ball dann doch nicht so oft spielen. Also Aykaydin hat mir sehr gut gefallen, verbunden mit guten Genesungswünschen, denn das sah wirklich nicht ganz so toll aus, diese Szene mit Micky van de Ven. Und dann haben wir noch den Moment des Spieltags. Miri, was ist es bei dir geworden?
Ich nehme die Ecke von Shaqiri, weil ich die einfach, das war so stark. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Reaktion von Pickford hinterher, die hat man dann in der Wiederholung gesehen. Das war auch eine fantastische Reaktion, muss man sagen. Ich bin sonst nicht so ein riesen Pickford-Fan, aber die Reaktion, ich wüsste gerne mal, wie er reagiert hätte, wenn er reingegangen wäre. Dann hätte er, glaube ich, nicht Shaqiri so angelächelt. Aber
und ihm den Daumen hoch gegeben.
Ja, genau. Aber den in dem Moment einfach mal zu sagen, ach, weißt du was, ich hau den einfach mal da vorne rein und dann da ans Lattenkreuz zu nageln. Kann man mal machen. Und deswegen ist das mein Moment des Spieltags, obwohl ich fernab vom Fußball kurz überlegt habe, die Auswechslung der Engländer zu nehmen, als Jude Bellingham, weil irrtümlicherweise die 10 hochgehalten wurde.
Genau.
Was, by the way, bei dieser EM ständig passiert, dass die bei den Auswechslungen, die offiziellen, falsche Nummern hochhalten, eine leere Tafel hochhalten. Ich habe noch nie gesehen, dass es so viel Verwirrung bei Auswechslungen gibt wie dieses Mal. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das fand ich ein bisschen witzig, als Jude Bellingham dann da stand. Das war auch so, das ist auch so ein bisschen beschreibend fürs englische Spiel. So, was? Ich soll raus? Nee, ich glaube, ich kann nicht gemeint sein. Das muss ein Fehler sein.
Das ist beschreibend das für fand Jude ich Bellingham, dann, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Und ehrlicherweise wäre es heute gar nicht so unverdient gewesen, ihn auszuwechseln, muss man mal dazu sagen. Ja. Aber das fand ich auch eine ziemlich lustige Aktion. Aber ich nehme trotzdem Shaqiris Ecke.
Ja, und das ist eine sehr gute Wahl. Dann nehme ich die erste Wiederholung aus der Hintertor vom Strafstoß von Ivan Toney. Und da, eigentlich ist dann der Moment des Spieltags mein Gesicht, wie mir die Kinnlade auf den Oberschenkel fällt, weil ich erst da verstehe, dass er nicht auf den Ball geguckt hat im Moment des Schusses, weil das hast du ja aus der Perspektive, in der wir das Elfmeterschießen verfolgt haben, nicht sehen können, weil die Spider-Cam hinter ihm war und ich konnte das nicht glauben und gleichzeitig hat er ja nicht nur auf Jan Sommer geblickt, sondern es war ja fast noch so ein Stare-Down-Blick, also der hätte sogar einer Katze fast standgehalten, dieser Blick, so krass war der. Also das ist unglaublich, bei dieser Anspannung vorher hat Shaqiri einen super Elfmeter geschossen, also es war Druck drauf, auch wenn sie natürlich immer einen vorlegen konnten durch den Akanji-Fehlschuss, den frühen, aber mit all der Vorgeschichte letztes Jahr im Elfmeterschießen unterlegen, Saka, das muss man ja auch noch dazu sagen, es macht ihn auch nochmal zum MVP, einer derjenigen, die verschossen haben im Finale gegen Italien, tritt an, trifft super genau unten rechts. Aber dieser Strafstoß von Ivan Toni, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Also ein bisschen ist das wie Michael Jordan, als er damals den Freiwurf, als er gesagt hat, watch this und dann Augen zu und den Freiwurf rein. Ach ja.
Aber habe ich es jetzt richtig mitbekommen, dass ich dir damit alle drei Awards weggenommen habe? Ne? Dass du überall das Gleiche stehen?
Ja. Wir haben schon zu viele Folgen miteinander gemacht, Mira, ganz offensichtlich.
Ich glaube auch.
Aber gut, man kann, ich habe es ja geschafft, mir noch was anderes rauszusuchen. Aber vielen, vielen Dank dir, dass du mit dabei warst. Es hat große Freude gemacht, so wie immer, mit dir über diese Spiele zu sprechen.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, heute nochmal dabei zu sein. Trotz des nicht so schönen Spieltages gestern, aber... Hat trotzdem heute Spaß gemacht.
Hat dich das noch beschäftigt heute, das Ausscheiden gestern?
Ein bisschen, ja. Ich habe mich heute nochmal relativ lang mit jemandem drüber unterhalten. Mhm. Und ich, das ist gut, ich glaube, die Diskussion mit dem Handspiel machen wir jetzt nicht wieder auf, weil ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe ja die Folge von gestern gehört, ich sehe es ein bisschen anders.
Ja, ich kann es auch verstehen.
Ja.
Ich habe auch wieder, also ich verstehe das auch, dass Leute sich dann drüber ärgern, wenn ich dann hier sage, ja, die UEFA will halt, dass das nicht gepfiffen wird und deswegen haben sie es nicht gepfiffen und dann können sie es auch nicht, wenn es entschieden wurde und er es nicht übersehen hat, können sie es dann nicht overrulen. Ich verstehe das total, dass das eine, das ist, als würde dir jemand sagen, ja, räum dein Zimmer mal auf. Ja, das will man halt einfach nicht hören, selbst wenn es vielleicht wahr ist. Aber ja, das hat viele Leute.
Aber wenn wir das... Jetzt, wo wir darüber reden, muss ich die Frage doch stellen. Ja, vielleicht hat die UEFA das gesagt, das weiß ich nicht, das mag so stimmen. Also wenn du das sagst, glaube ich dir das sofort. Aber dann kann das doch nicht im Sinne der UEFA sein, dass gegen Dänemark der Elfmeter gepfiffen wurde, oder?
Ja, ja. Ja, naja, das war halt keine natürliche Handbewegung. Also das ist Handhaltung. Das ist halt, weil da hatte er sie ja so hoch. Ja, du siehst das anders,
aber er
ich sehe es auch anders. Also. Ja, er läuft. Das ist, ich hätte auch das Handspiel von Belgien vor dem Lukaku-Treffer gegen die Slowakei. Hätte ich auch nicht abgepfiffen. Das war für mich auch eine natürliche Bewegung. Wenn man läuft, dann bewegt man seine Hände. Ansonsten ist man noch nie richtig gelaufen. Es tut mir leid.
Ja. Also für mich ist das gestern ein klarer Elfmeter und der führt dann, und den gegen Dänemark, da muss ich sagen, hast du echt Glück, dass der gepfiffen wird. Und den gestern verstehe ich nicht, wie man den nicht geben kann, weil er einen freien Schuss aus 16 Meter mit der Hand blockt. Das tut mir leid. Ich bin selbst gelernte Innenverteidigerin. Ich bin eigentlich immer die Erste, die sagt, was soll der Verteidiger denn machen? Ja, stimmt auch. Ich unterstelle ihm auch gar nicht unbedingt, dass er das mit Absicht gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz stehst du im eigenen 16er, willst einen Schuss blocken, hast den Arm neben deinem Körper und nicht mal genau angelegt, sondern der war ja schon ein Stück weg. Und dann riskierst du einfach, das ist wie wenn ich zur Grätsche runtergehe, riskiere ich auch, dass der Stürmer nochmal einen blöden Haken macht und ich ihn treffe. Dann wollte ich das auch nicht, aber dann ist das passiert. Und so ist es da, finde ich halt auch. Wenn ich da so reinlaufe in den Schuss, riskiere ich, dass ich ihn an die Hand kriege und dann ist es halt nur mal ein Elfmeter. Deswegen.
Ja. Ja, soll ich dir was dazu sagen? Ich habe mir dann heute nochmal das Video angeguckt, was die UEFA da gezeigt hat. Das war ja ein Schuss von Manchester City gegen Leipzig und der trifft einen Leipziger Verteidiger, der den Arm so leicht hinter dem Rücken hat in der Laufbewegung. Und für mich sind das dann doch sehr zwei unterschiedliche Szenen. Also ich hatte das auch selber falsch abgespeichert. Ich war ja bei dem Media Briefing, also ich habe es mir real life angeguckt und habe mir eifrig Notizen gemacht. Also für mich, ja, auch Strafstoß, aber... So ist es halt. Und man hätte ja trotzdem so verteidigen können, dass es ins Elfmeterschießen geht. Das war halt auch nicht.
Klar, das ist, man kann es nicht nur auf die Aktion schieben, aber es ist trotzdem wirklich bitter. Bei so engen Spielen ist es halt doch dann am Ende, auch wenn du andere Möglichkeiten hattest und es soll nicht heißen, der Schiedsrichter ist schuld oder sonst was, aber in solchen Spielen ist so eine Aktion halt dann doch leider spielentscheidend im Endeffekt. Und das ist relativ klar bei Spielen, die so eng sind, dass das halt einfach eine spielentscheidende Situation ist. Und als dänischer Spieler oder dänischer Trainer hätte ich gestern auch da gesessen, hätte gedacht, willst du mich eigentlich verarschen?
Ja.
Also
ja, absolut. So ist ja auch das Echo in den internationalen Pressestimmen. Und da habe ich heute auf der Fahrt von Stuttgart hierher, habe ich darüber auch nochmal nachgedacht. Und dachte mir, eigentlich müsste man, ich denke, es wird nochmal eine Pressekonferenz von Rossetti geben und ich versuche dann an ihr teilzunehmen. Ich hoffe, ich bin da nicht gerade irgendwie unterwegs. Und dann muss man eigentlich die Frage stellen, und ich habe aktuell vor, diese Frage zu stellen, was man denn dagegen tun kann, dass alle diese Regel, so wie sie ausgelegt wird, hassen in einem solchen Moment. Das kann ja auch der UEFA nicht gefallen, selbst wenn sie die UEFA sagt, so wollen wir diese Regel ausgelegt haben, dann muss es doch etwas mit der UEFA machen, dass Fans, Spieler, Trainer und auch Medienschaffende alle sagen, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Vielleicht ist man
dann. Und vor allem auch aus anderen Ländern. Es ist ja nicht so, dass das nur aus Deutschland kommt, weil du, stimmt, du sagen kannst, ja gut, es ist klar, dass euch das jetzt stört, sondern es kommt ja wirklich von überall, dass das so nicht, dass das so echt, sagen wir, unglücklich gelaufen ist. Ja, aber sorry, dass wir jetzt doch nochmal da abgedriftet sind.
Na, es ist ein großes Thema. Man darf es nicht zu groß machen, weil dieses Spiel, weißt du, dieses Spiel war einfach, das ist ein Klassiker der Fußballgeschichte, jetzt schon. An dieses Spiel werden wir uns ganz lange erinnern. Natürlich nicht mit den positivsten Erinnerungen, diejenigen, die sich da sehr mit Deutschland identifiziert haben in diesem Spiel, aber fußballtechnisch, wenn du es nochmal mit allen anderen Viertelfinalspielen vergleichst, ich meine, wir haben doch heute auch zwei gesehen, ich habe während dieses England-Schweiz-Spiels, habe ich so oft nochmal an Deutschland gegen Spanien gedacht und ich habe so an Deutschland-Spanien gedacht, wie man an einen richtig schönen Tag in der Hängematte denkt, wie man sich denkt, meine Güte, war das schön, oh, ich hätte das viel mehr genießen müssen. So habe ich da dran gedacht und das wird von diesem Spiel bleiben.
Aber um nochmal den Bogen zu den Spielen heute zurückzukriegen, wenn ich Granit Xhaka sehe, denke ich ein bisschen an Toni Kroos bei manchen Situationen. Also Granit Xhaka hat eine Ruhe am Ball. Das ist, ich glaube, der hat heute nicht einen Ball einfach weggeschlagen. Egal in welcher Drucksituation er den Ball bekommt, der löst es mit ein oder zwei Kontakten, einen sinnvollen Ball zum eigenen Mann. Ich finde das wirklich so krass im eigenen 16er. So eiskalt muss man da mal bleiben.
Aber hast du den Blick von ihm gesehen, als ihm Mainu einmal den Ball weggenommen hat? Hat er einen Kontakt genommen und vor dem zweiten Kontakt war Mainu schon da? Und Xhaka war selber so, hey, Moment, was? Wie bitte? Ja. Was war da gerade? Da hat er sich einmal nicht ordentlich vororientiert.
Aber das beschreibt auch das englische Spiel, weil er überrascht war, dass so schnell in England ein englischer Game
ist. Ja, stimmt, das
war natürlich sonst nicht der Fall. Obwohl Mainu,
da weiß ich, dass man das.
Der hat aber sogar ein ganz gutes Spiel gemacht, muss ich sagen. Der hat mir gut gefallen.
Ja, das stimmt.
Naja.
Na gut, aber jetzt gehen wir nicht wieder rein. Miri, danke dir für deine Zeit. Und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit, für euren Support. In dieser Folge bedanke ich mich bei Markus, Daniel F., Stefan, Michas Flaschenpfand und bei Moritz André. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort unterstützt. Ihr könnt das tun via PayPal, Kreditkarte oder Direktüberweisung. Ihr könnt auf kiosk.rasenfunk.de noch den letzten Merch kaufen. Wir haben Becher, Hoodies und Shirts zu 50% reduziert. Da machen wir jetzt auch, glaube ich, keinen Gewinn mehr mit. Das muss jetzt einfach alles raus, weil Merchandise hat leider für den Rasenfunk nicht funktioniert. Was auch nicht so gut funktioniert hat, war, uns weiter zu erzählen, dass es uns gibt. Also empfehlt uns doch sehr gerne weiter und dann hören wir uns nach den Halbfinalspielen. Bis dahin macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.